Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute Abend mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Ich habe mir ja vorgenommen, auf Partys künftig nicht mehr über Fernsehserien zu reden. Ich habe diese Gespräche mittlerweile schon so oft geführt, dass sie mir irgendwie zu öde geworden sind. Die eine mag dies, der nächste das, der dritte hat von dieser Serie schon gehört, die vierte hat sie schon gesehen. Ich gucke immer noch gerne Serien, aber ich muss nicht mehr ständig argumentieren, welche mir wieso gefällt. Aber heute Abend ist es anders. Wir sind im Hörsaal, wir kreisen also nicht nur um den eigenen Bauchnabel und die eigenen Vorlieben. Und wir sprechen hier über Serien, aber wissenschaftlich.
Es gibt Fernsehen und Fernsehen, wobei beide kaum weiter voneinander entfernt liegen könnten.
The Sopranos, The Wire, Mad Men oder Breaking Bad sind obligatorischer Kern dieses Kanons.
I am not in danger, Skyler. I am the danger.
Man nehme eine beliebige Epoche der meist amerikanischen Geschichte, einen aufgeladenen, symbolträchtigen Ort und fertig ist nach kräftigen Umrühren ein neues Format Qualitätsfernsehen.
You're looking at the finest ad men in New York.
Doch dieses Supergenre bleibt zutiefst mysteriös.
Nucky Thompson, he's the county treasurer, but he lives like a pharaoh.
It's not TV, it's HBO.
Was sind sie aber genau, die Qualitäten von Quality Television?
Unser Cliffhanger. Was sind die Qualitäten des Qualitätsfernsehens? Das wollen zwei Literaturwissenschaftler näher beleuchten. Bevor wir aber wirklich zu den beiden Rednern kommen, lassen wir uns von Julian Cooper beschreiben, was gute, aber auch schlechte Serien aus uns machen können. Junkies.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Wird er es schaffen?
Nein. Er ist tot. Er war unsere einzige Verbindung zu dem Nervengas. Erwitsch wird hier jede Minute anrufen und dann wird er mit ihm sprechen wollen.
Ganz schön gemein. Die Lieblingsserie läuft und plötzlich geht es nicht weiter. Technische Störung. Genau vor diese Situation haben Forscher in Baden-Württemberg Testpersonen gestellt, die sich selbst als Serienjunkies bezeichnen. Dabei waren sie an Diagnosegeräte angeschlossen, die zum Beispiel Hauttemperatur, Herzschlag, Atmung oder Hirnaktivität gemessen haben. Die Probanden dachten, dass sie eine weitere Folge ihrer Lieblingsserie gucken können, und haben heftig reagiert, als die Störtafel eingeblendet wurde, sagt der Studienleiter Kai Markus Müller.
Da haben die dann richtig angefangen zu schwitzen, da ist die Temperatur abgefallen und der Puls ist angestiegen und die haben erstmal die Luft angehalten.
Für Kai Markus Müller von Neuromarketing Labs klare Symptome von Abhängigkeit. Er hat im Auftrag eines Fernsehsenders diese Studie durchgeführt, um rauszufinden, wie Serienjunkies auf ihre Serie reagieren und auf den Entzug davon. Sein Fazit: Die Probanden reagierten extrem auf die Lieblingsserie. Körperlich mit Schwitzen, schnellerem Atem, aber auch im Gehirn.
Und entgegen unserer ursprünglichen Hypothese hat sich herausgestellt, dass eine beliebte Serie besonders viele Emotionen anspricht. Das heißt also, die positiven stark als auch die negativen stark anspricht.
Hauptsache Emotionen. Und gerade diese starken Emotionen können abhängig machen. Kai Markus Müller erklärt das damit, dass die Serie für viele eine Flucht aus dem Alltag ist. Fehlen dort diese Emotionen, sei das Verlangen ähnlich groß wie bei Suchtkranken.
Wir haben uns mal angeschaut, wie Drogenabhängige reagieren auf das Darbieten von Drogenreizen. Und da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, dass bei denen ähnliche körperliche Reaktionen zustande kommen. Also Drogenabhängige reagieren auch mit einem Temperaturabfall, mit starkem Schwitzen, mit die Luft anhalten, wenn man ihnen zum Beispiel ein Päckchen Kokain zeigt.
Auch für den Suchtberater Gordon Schmidt ist klar, es gibt eine echte Seriensucht und es gibt Betroffene. Schmidt leitet eine Berliner Caritas-Beratungsstelle für Computerspiel- und Internetsüchtige. Ungefähr 10% seiner Patienten sind seriensüchtig, mehr Frauen als Männer. Trotzdem sieht er einen großen Unterschied zu Drogensüchtigen. Da kommt schließlich noch die lange Entzugsphase hinzu mit Magenkrämpfen, Panikattacken, Kreislaufproblemen. Nicht gerade das, was Serien auslösen können. Außerdem ist nicht jeder gleich süchtig, der eine Serie von vorne bis hinten an einem Wochenende durchschaut. Bei einer Seriensucht gibt es noch andere Symptome, sagt Schmidt.
Bei denen äußert es sich insofern, dass sie ihren Alltag nicht mehr geregelt bekommen, dass sie beispielsweise ihr Studium vernachlässigen, es eben nicht mehr schaffen, zur Vorlesung zu gehen oder zur Ausbildung zu gehen und sich zwar fest vornehmen, okay, um 8 Uhr schalte ich den Ausknopf und gehe dann zur Arbeit bzw. zum Studium, aber es dann nicht schaffen, also nicht mehr die Kontrolle haben, dies dann wirklich zu tun.
Neben dem Job oder der Ausbildung leiden häufig auch die persönlichen Kontakte. Freunde werden vernachlässigt, Verabredungen kurzfristig abgesagt.
Oft damit verbunden, dass Geschichten erfunden werden bzw. gelogen wird, um das exzessive Schauen der Serien zu verheimlichen.
Seriensüchtige berät Gordon Schmidt erst seit dem zunehmenden Streaming im Internet, also seitdem hunderte Serien für einen Pauschalpreis im Internet verfügbar sind. Und seit es Binge-Watching gibt, das neue Modewort für Serienschauen ohne Ende, das nur ein Mausklick weit weg ist.
Ich gebe dieses Gefängnis nicht auf.
Wewe, was glaubst du wohl, wer mag das sein? Walter White?
Was bisher geschah?
Mittlerweile sind auch die Fernsehsender darauf aufgesprungen und programmieren häufiger Serien als Binge-Watching-Event in einem Stück an einem Abend. Wer erstmal süchtig ist, dem ist sogar egal, welche Serie läuft, so der Suchtexperte Schmidt. Das Belohnungssystem ist dann so darauf geprägt, dass die Serie als einzige und notwendige Flucht aus dem Alltag gesehen wird.
Und da empfiehlt es sich auch präventiv, auch jemand, der gerne Serien schaut, immer darauf zu achten, dass ich weiterhin andere Alternativverhalten habe, Möglichkeiten habe, um mich zu belohnen.
Dieses Alternativverhalten kann ganz banal sein. Sport, Spazierengehen im Park, Freunde. Wenn das noch immer nicht hilft, helfen strenge Regeln. Das Internet um 10 Uhr abends kappen, einen Wecker stellen, nach 2 Stunden Serien schauen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann müssen auch Serienjunkies in Therapie. Für leichtere Fälle hilft vielleicht auch einfach der gute Ratschlag aus alten Fernsehzeiten.
Oh oh, es wird Zeit. Ihr solltet schon mal abschalten, ja.
Julian Cooper über die Seriensucht. Wir haben es gehört, Seriensüchtigen ist es letztlich auch egal, was sie gucken. Wir wollen heute unseren Blick aber exklusiv auf die Stoffe lenken, die allgemein gut und hochwertig gefunden werden. Wenn wir Adjektive wie diese benutzen, dann weiß unser Gegenüber meistens so ungefähr, was damit gemeint ist. Aber so richtig beschreiben können wir es oft nicht. Wieso ist denn Mad Men, wieso ist The Wire wirklich besser oder hochwertiger als Rote Rosen oder als Marienhof? Darum soll es in der nächsten halben Stunde gehen. Wir hören gleich 2 Redner, Jonas Nesselhauf und Markus Schleich mit Namen. Beide arbeiten sie als vergleichende Literaturwissenschaftler an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Und beide, also das unterstelle ich jetzt mal, lieben als Privatleute Serien. Als Literaturwissenschaftler haben sie professionelle Fragen an dieses Genre. Was sind seine Gesetzmäßigkeiten? In welchem Verhältnis stehen Literatur- und TV-Serien zueinander? Aspekten wie diesen widmete sich im vergangenen Herbst eine Tagung, die die beiden organisiert haben. Diese Tagung hieß Quality Television, die narrative Spielwiese des 21. Jahrhunderts. Markus Schleich und Jonas Nesselhauf hielten den einführenden Vortrag unter dem Titel Watching Too Much Television. Hier kommen 21 Überlegungen zum Quality TV im 21. Jahrhundert.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Ein Blick auf die aktuelle Medienlandschaft macht eins deutlich. Zurzeit scheint sich jeder mit Fernsehserien zu beschäftigen. Und wir erinnern uns, vor ein paar Jahren lastete dem Konsum von Fernsehen etwas Negatives an. Schau nicht so viel fern, hieß es oft, war Fernsehen doch Zeitverschwendung, anders als zum Beispiel die Lektüre eines Romans. Nun aber kommen hier Forscher zusammen, die Fernsehserien als narrative Spielwiese des 21. Jahrhunderts durchleuchten wollen. Wie viel Gültigkeit hatte also noch der Vorwurf des zu viel Fernsehschauens? Der Satz Watching Too Much Television, titelgebend für die 46. Folge der Sopranos, verweist auf einen interessanten Paradigmenwechsel. So markiert eben diese Serie, die wahrscheinlich mehr akademische Aufmerksamkeit für das Medium Fernsehen generiert hat als irgendein anderes Format, einen Übergang vom Konsum seichter Fernsehunterhaltung zur Rezeption ernstzunehmender Narrative und kommentiert gleichzeitig eben diese Ambivalenz. Plötzlich werden im Fernsehen komplexe und episch ausufernde Geschichten erzählt, die vorher nur Medien wie Romanen oder Kinofilmen entsprangen. Zwar setzt zeitgleich und doch scheinbar unzusammenhängend im Jahr 1990, also dem Erscheinungsjahr der Sopranos, eine unter anderem prominent von Nikolaus Förster proklamierte Wiederkehr des Erzählens ein, die neben Literatur und Film auch Kunst, Musik oder gar Architektur als Vehikel besagten Phänomens ins Rennen führt. Die Fernsehserie findet hier jedoch keine Erwähnung. Würde Försters Monographie heute erscheinen, wäre eine Abstinenz der Fernsehserie als fahrlässig, wenn nicht als unverzeihlich zu werten. Denn seit den Sopranos ist viel passiert. In den letzten 15 Jahren ging ein stetes Rauschen durch den Blätterwald der Feuilletons und wissenschaftlichen Publikationen, stets mit dem Tenor, dass sich hinter dem wirkmächtigen Label des Quality TV und seinen prominenten Vertretern eine neue epische Großform verbirgt, die sich von dem Vorwurf, ein massenwirksames Produkt der Kulturindustrie zu sein, gelöst hat und die wahrscheinlich am besten ausgebaute narrative Spielwiese des 21. Jahrhunderts darstellt. Was liegt also näher, als sich im Zuge einer Einführung zu dieser Tagung frei nach Italo Calvino intensiver mit dem Wesen des Qualitätsfernsehens, also seinen narrativen Strukturen und gestalterischen Möglichkeiten, auseinanderzusetzen? Anstelle von Calvinos 6 Vorschlägen für das neue Jahrtausend erscheint es uns angebracht, 21 Überlegungen über das Qualitätsfernsehen im 21. Jahrhundert anzustellen.
Was ist es also, dieses sogenannte Qualitätsfernsehen, dieses ominöse Quality TV? Nun, zumeist beruft man sich in der heutigen Forschungsliteratur noch immer auf Robert J. Thompson, der bereits im Jahre 1996 und in seiner Publikation Television's Second Golden Age from Hill Street Blues to ER, also gewissermaßen ein goldenes Zeitalter, proklamiert hat. Konkret hat er dort 12 Kriterien für Quality TV vorgelegt, das sich unter anderem dadurch auszeichne, dass es vor allem von Künstlern und meist für ein doch gebildeteres Publikum gemacht ist, dass diese qualitativ hochwertigen Formate mit geringen Budgets und schlechten Einschaltquoten zu kämpfen hätten, neue Genres durch eine Vermischung von bereits Bekanntem erschaffen könne, einen deutlich komplexeren Stil verfolge, eine realistischere Darstellung anstrebe, metareferenziell sich selbstbewusst sei, mit Preisen überhäuft werde und so weiter und so weiter. Diese umfassende Liste mit Distinktionsmerkmalen hat sich etabliert, obwohl die meisten Serien, auf die man diese definitorische Rahmung in aktuellen Diskursen überhaupt applizieren und applizieren könnte, erst nach dem Erscheinen von Thompsons Werk überhaupt produziert wurden. Nochmal zur Erinnerung, Thompsons 12 Punkte sind von 1996 und damit 3 Jahre früher erschienen, als Tony Soprano zum ersten Mal auf der Mattscheibe zu sehen war. 6 Jahre vor The Wire, 9 Jahre vor Mad Men und 14 Jahre vor Boardwalk Empire. Kurz und etwas zugespitzt gesagt, eine Liste also, die über Quality TV spricht, bevor es Quality TV überhaupt gab. Und so häufen sich seit Thompson auch immer wieder Versuche, den Terminus des Qualitätsfernsehens zu aktualisieren. Jason Mattel spricht vom Complex TV, Kristen Thompson von Art Television, Logan Hill führt den Begriff Prestige TV ein. Genauso gibt es aber auch inzwischen den Ausdruck der Autorenserie, der sich seit 2010 vor allem im deutschsprachigen Raum profiliert hat. Alle diese unterschiedlichen Labels bauen mehr oder minder explizit auf Thompsons ursprünglichen 12 Punkten auf und besagen im Kern immer wieder dasselbe. Es gibt Fernsehen und Fernsehen, wobei beide kaum weiter voneinander entfernt liegen könnten. Denn wie schon die Namensgebung oder inhaltlichen Kriterien der meisten Termini suggerieren, wird diese Form des Fernsehens durch die Nähe etablierter Kunstformen, wie etwa dem Auteur oder Art Cinema oder Romane bzw. Literatur im Allgemeinen, wird diese Kunstform also mit einer kulturellen Wertigkeit versehen, die dem normalen Fernsehen bis auf Weiteres vorenthalten bleibt. Diese Legitimationsstrategie, so pragmatisch funktional sie auch sein mag, wirkt fast zynisch, wenn man bedenkt, dass auch der Roman und gerade der Film erst durch ähnliche Vergleiche aufgewertet werden mussten, um sich vom Vorwurf der kulturellen Bedeutungslosigkeit und gefährlichen Trivialität zu lösen. Wenig verwunderlich erscheint also, dass gerade derjenige Sender, der in Bezug auf Quality TV mehr symbolisches Kapital angehäuft hat als seine Konkurrenten, ausgerechnet mit dem Slogan wirbt: It's not TV, it's HBO. Durch diese Taktik lassen sich aus wissenschaftlicher Perspektive unangenehme Fragen nach Trivialität und Popularität des Forschungsgegenstandes umgehen. Beschäftigt man sich doch ausschließlich mit Quality TV, also mit Kunst und nicht mit diesem massenkompatiblen Fernsehen. So ist die Aussage Mittels, American television of the past 20 years will be remembered as an era of narrative experimentation and innovation, challenging the norms of what the medium can do. Mittels Aussage ist also zu hinterfragen, da Labels wie Quality TV und andere viel zur Etablierung nur einiger Serien beitragen, keineswegs aber das Medium in seiner Gänze veredeln.
Es verwundert daher nicht, dass sich ein überschaubarer Kanon um einige wenige Serien und Genres gebildet hat. The Sopranos, The Wire, Mad Men oder Breaking Bad sind obligatorischer Kern dieses Kanons, und den herum sich andere Serien wie Boardwalk Empire, Homeland, Six Feet Under, Dexter und andere anordnen lassen. All diese Serien lassen sich als große Erzählungen im weitesten Sinne auffassen. Aber was die genauen Kriterien sind, die Zugang in den erlauchten Kreis der kanonisierten Klassiker gewähren, bleibt oftmals vage. Tanja Weber konstatiert in ihrer Rezension des von Stefan Dreher herausgegebenen Bandes Autorenserien, ich zitiere, was die Zuschreibung Autorenserie genau bedeutet, wird leider nicht systematisiert. Auch der Bezug auf Thompson ist nicht unproblematisch. Schließlich musste dieser in einem Vorwort des Bandes Quality TV, Contemporary American Television and Beyond eingestehen: Over 10 years ago, I wrote a book about quality television. It was a very short book. There weren't that many shows to write about. A lot has happened since then. Quality TV has become a supergenre, a formula unto itself. Doch dieses Supergenre bleibt zutiefst mysteriös. Eklatant ist zum Beispiel, dass es Serien mit humoristischem Hintergrund sehr viel schwerer haben, sich das Gütesiegel Quality Television zu verdienen, als Kriminal- oder Dramaserien. Was sind sie aber genau, die Qualitäten von Quality Television? Unterliegt dieser Kanon gegebenenfalls einer gewissen Willkür und ließe sich hyperbolisch formuliert attestieren, es würde nach dem I know it when I see it Verfahren klassifiziert? Den Kanon klein und überschaubar zu gestalten, macht es leichter, die Grenzen zum regulären TV zu ziehen und die dort zu lokalisierenden Serien als formalistische Reproduktion einer Erfolgsformel zu betrachten.
Ließe sich somit aber auch behaupten, die goldene Ära des Fernsehens sei bereits vorbei? Andy Greenwald ist kein Einzelfall, wenn er in einem Artikel für Grantland, ausgerechnet mit dem Titel TV Eats Itself, Welcome to the End of the Golden Era, feststellt, dass im Jahre 2013 diese großen kanonischen vier, also der immer wieder gelobte, angepriesene, untersuchte und von Wissenschaftlern wie Kritikern gleichermaßen beschworene Kern des Kanons, entweder zu Ende erzählt oder in die Zielgerade eingebogen ist. Zitat: In 2011, The Sopranos had been off the air for 4 years, The Wire for 3 years, yet Breaking Bad and Mad Men were still going. Diese Produktionen sind seiner Ansicht nach liebenswert und unterscheiden sich von den Serien, die höchstens eine gewisse Anerkennung verdienen und die trotz Kritikerlob nicht mehr sind als Time-Killing-Dramas. Das rezente Qualitätsfernsehen befinde sich, so Greenwald, in einem Zombie-Age, ohne neue Innovationen und Ideen, ohne die bisher so hochgelobte Experimentierfreude. Dieses Argument ist keineswegs neu. So finden sich etwa vergleichbare Gedankengänge ohnehin bereits bei Adorno, der ja am Beispiel der Popularmusik feststellte, dass diese nach einem vielversprechenden und durchaus innovativen Beginn doch sehr schnell sehr formalistisch werde. Und längst wird auch dem Quality TV eine solche Abwärtsbewegung nachgesagt, sei doch das Rezept zum Erfolg nun relativ leicht zu sehen. Man nehme eine beliebige Epoche der meist amerikanischen Geschichte, einen aufgeladenen, symbolträchtigen Ort, ziehe nur genug Schauspieler und Regisseure aus dem Kino hinzu und fertig ist nach kräftigem Umrühren ein neues Format Qualitätsfernsehen. Zu Risiken und Nebenwirkungen schaue man mal in Atlantic City und während der Prohibition bei Nucky Thompson vorbei, in Yorkshire nach dem Ersten Weltkrieg bei den Crawleys, während des Kalten Krieges bei Elizabeth und Philip Jennings in einem Vorort von Washington D.C. und vor allem in den 1960er Jahren und beim Werbefachmann Don Draper in seinem Büro irgendwo in Manhattan. Aber beispielsweise nach Mad Men jetzt einen Schlussstrich unter das Qualitätsfernsehen zu ziehen, wäre eine taktische Maßnahme, um die klare Dichotomie zwischen Kunst und Unterhaltung weitestgehend aufrechtzuerhalten. Ob das aber im 21. Jahrhundert überhaupt zielführend ist oder wäre, das bleibt eine andere Frage.
Ein Blick in die Feuilletons der letzten Jahre zum Beispiel lässt vermuten, dass die goldene Ära nicht vorbei ist und die Fernsehserien die Grenzen zwischen U- und E-Kunst immer weiter aufweichen. So beschäftigen sich doch zunehmend die Literaturkritiker mit den Fernsehserien, die sie oftmals als die Romane des 21. Jahrhunderts bezeichnen. Und auch wissenschaftliche Publikationen würdigen die eigentümliche Rückkehr zu großen Erzählungen, zum Epischen und Romanhaften.
Dies birgt natürlich ein gewisses Bedrohungspotenzial für die Literatur, zeugt diese Entwicklung doch von einer Aufmerksamkeitsabwanderung in Gefilde, die man aus dem viel zitierten Elfenbeinturm nicht sehen konnte oder wollte. Die alteingesessenen Bewohner dieses Turmes sind es nun, die sich durch die Populärkultur im Allgemeinen und Fernsehserien im Speziellen immens bedroht fühlen. Olwyn Kernan skizziert die Bedrohlichkeit des Fernsehens bereits in The Death of Literature schon relativ früh in den 1990er Jahren und schrieb dort: "Literature's ability to coexist with television seems less likely when we consider that, as readers turn into viewers, as the skill of reading diminishes, and as the world as seen through television screens feels and looks more pictorial and immediate, belief in a world-based literature will diminish." Ein durchaus düsteres Bild, dem Kernan aber eine kleine Entwarnung zumindest hinzufügt, um die Literaturschaffenden vor einer globalen Panik zu bewahren. Schließlich sei Fernsehen ja schlicht zu trivial und stupide, um als Bedrohung überhaupt ernst genommen zu werden. Erneut ein Zitat: "The television spectacle is seen once in a flash and then gone forever. Those who work in TV are quite aware that their medium does not favor complex meanings and they adjust their material accordingly. Story and plot are minimal or non-existent." Nun ist Kernans Beitrag aus dem Jahre 1992 einer Zeit zuzuordnen, die nicht derart reich an hochwertigen Fernsehproduktionen war wie die heutige. Dennoch werden bereits hier Serien mit ausgefeiltem Plot und umfangreicher Story wie Hill Street Blues oder Sand Elsewhere in die gleiche Waagschale geworfen wie, naja, etwas weniger komplexe und anspruchsvolle Formate dieser Zeit wie vielleicht Baywatch oder das A-Team, Eine schrecklich nette Familie oder MacGyver. Aber auch simultan zu den Sopranos lassen sich Stimmen im Wissenschaftsbetrieb finden, welche die Beschäftigung mit Fernsehserien als Dumbing Down of the Academy bezeichnen, die der Literatur die wohlverdiente Aufmerksamkeit stiehlt. Dennoch lassen sich vor allem in den letzten Monaten und Jahren und besonders im Feuilleton durchaus auch andere Töne finden. So bescheinigt Richard Kämmerlings in der FAZ und am Beispiel von The Wire, Fernsehserien nüchtern das Potenzial, den Roman abzulösen. Schließlich sei die TV-Serie, Zitat, längst an die Seite des Romans getreten, sie könnte einst an seine Stelle treten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass auch der Literatur im 20. Jahrhundert in regelmäßigen Abständen der Totenschein ausgestellt wurde und sie sich davon relativ unbeeindruckt stets gegen die eigene Abschaffung gewehrt und gleich mehrfach zu einer Rückkehr des Erzählens gefunden hat. Literatur gibt, wenn es um Fertigkeiten des Erzählens geht, nach wie vor Impulse, nimmt aber, und das ist entscheidend, selbst auch neue Tendenzen auf. Sie ist adaptiver und robuster, als ihre Verteidiger ihr es zutrauen. Spannend ist nun zu beobachten, ob sie nicht irgendwann auch auf Fernsehserien und deren narratives Potenzial reagieren wird.
Ja, ein anderes Medium, das sich sehr viel mehr Sorgen um das eigene Fortbestehen machen sollte, dürfte der Hollywood-Blockbuster sein. Arno Metelik hat völlig recht, wenn er über die TV-Serie schreibt: Längst hat sich das Stiefkind aus dem Schatten seiner übermächtigen Konkurrenten Kino und Fernsehfilm gelöst. Andernorts wird dies radikaler formuliert, so hieß es im Kontext der Emmy-Verleihung in einem Artikel der Süddeutschen: Das amerikanische Fernsehen ist derzeit eine einzige Therapiestunde. Im Kino dagegen ist die Welt so schwer in Ordnung, dass die Künstler davonrennen. Hollywood ist am Ende, was Filme angeht. Und Regisseure wie Oliver Stone haben wirklich keine Lust, Iron Man 5 zu drehen. Nur das Fernsehen rettet sie. Ein Blick auf die rezente Fernsehlandschaft gibt dieser Einschätzung recht. Martin Scorsese, David Fincher, Michael Mann und viele andere Filmschaffende genießen die Freiheiten, die das Fernsehen ihnen bietet. Eine Liste mit A-Listern, also die große Leinwand gegen Rollen im TV getauscht haben, erscheint schier endlos. Die Kinoästhetik braucht das Kino nicht mehr, denn wenn es um Geld geht, muss man sich bei HBO und Co. keine Sorgen machen. Selbst wohlwollende Betrachter werden Schwierigkeiten damit haben, Hollywood mit dem Adjektiv wagemutig zu versehen. Eine aktuelle Studie von Anita Ebersee namens Blockbuster, Hitmaking, Risktaking and the Big Business of Entertainment belegt diese Polemik auch mit Fakten. Und für den Moment scheint es so zu sein, als würden die risikoreichen Geschichten im Fernsehen erzählt.
Während sich das Fernsehen und die Fernsehserien also scheinbar langsam zum Platzhirsch unter den erzählenden Medien aufschwingen, das schablonenhafte Hollywood-Kino längst übertroffen und hinter sich gelassen haben, sollte nicht verschwiegen werden, dass andernorts bereits über Artefakte spekuliert wird, die ihnen diese Position wiederum streitig machen könnten. Die neue Herausforderung, so scheint es, heißt Computerspiel, wie Keith Stewart im Guardian am Beispiel von GTA 5 behauptet. Zitat: It is the likes of Breaking Bad, The Wire and Homeland that are telling us about modern life now, rather than Hollywood's simplified three-act confections. Grand Theft Auto 5, however, hints at a future in which that role is taken by games or at the very least actively sought by them. Es darf also zumindest vermutet werden, dass einigen Innovationen im Computerspielsektor durch die TV-Serie der Weg bereitet wurde. Mal schauen, wie es weitergeht.
Aber worin liegt der kometenhafte Aufstieg der Fernsehserie in den letzten Jahren begründet? Es ist keineswegs so, dass Kreative wie David Chase oder David Simon nicht schon lange vor dem neuen Millennium aktiv Serien kreiert hätten. David Chase hat bereits in den 70ern an The Rockford Files und in den 90ern an Northern Exposure mitgewirkt. David Simon hingegen war aktiv an Homicide: Life on the Streets beteiligt, welches aus seinem Buch Homicide: A Year on the Killing Streets hervorging. Interessant ist, dass all diese Produktionen auf US-amerikanischen Free-to-Air-Kanälen ausgestrahlt wurden und nicht wie die späteren hochgelobten Serien von Chase und David auf Premium-Kabelsendern liefen. Auf die Frage, wie sich diese beiden Segmente voneinander unterscheiden, gab David Simon bereits 2004 zu Protokoll, ich zitiere: HBO's a lot smarter than NBC. They can afford to be. They don't care if you're watching every show on HBO. If you're a subscriber and you're only getting it for 2 shows out of 10, they still get your $18. And therein lies all the difference. That's a model that can't exist in network TV because of the need to represent a maximum number of viewers to advertisers. That leads to decisions about story, character and theme on network TV that are just destructive. They were destructive on Homicide. Compromises had to be made. In einem Beitrag It's the Economy, the Madman Economic Miracle zum Geschäftsmodell von Madman kommt Adam Davidson zu einem ähnlichen Schluss. This business model, perhaps as much as artistic creativity, is responsible for TV's current golden age. Networks have effectively entered into a quality war. Basic cable channels have to broadcast shows that are so good that audiences will go nuts when denied them. Pay TV channels, which kickstarted this economic model, are compelled to make shows that are even better, and somehow they all seem to make insane amounts of money. Auch Sascha Seiler scheint mit dieser These d'accord, wenn er sagt, die Evolution der Fernsehserie ist in erster Linie dem Aufkommen des Pay TV zu verdanken. So lässt sich auch erklären, dass Fernsehserien für lautstarke Minderheit produziert werden. The Wire zum Beispiel bestach nie mit eindrucksvollen Quoten. The Wire has seen its numbers dip below 1 million this season, sometimes so far below that they barely registered on the rating scale. Hier handelt es sich nicht um Massenware. Eine überspitzte These könnte lauten, dass selbst Adorno an The Wire seine Freude gehabt hätte, auch wenn er dem Medium, dem diese Serie entspringt, wenig Positives hätte abgewinnen können.
So ideal die Zustände jenseits des Atlantiks auch sein mögen, so trist und innovationsfrei sieht sie aus, die Fernsehlandschaft in Deutschland. Und das nicht nur im Vergleich mit US-amerikanischen Serien, auch mit den europäischen Nachbarn vermag man sich kaum zu messen, sodass Stuart Jeffries im Guardian kritisch bemerkt, Zitat: Your next box set might well be in Danish, but nobody's will be in German. Why is there no German rival to Denmark's The Killing, Sweden's Wallander, Italy's Inspector Montalbano or France's Spiral? Schuld sind sicherlich strukturelle Probleme des deutschen Fernsehmarktes. Das Privatfernsehen ist komplett werbefinanziert und daher auf gute Quoten angewiesen, während das Öffentlich-Rechtliche nun wirklich nicht im Ruf steht, Qualität ihrer Inhalte unabhängig von quantitativen Einschaltquoten zu produzieren. So wurden Kritikerlieblinge wie Im Angesicht des Verbrechens ins Nachtprogramm der ARD verbannt, während der Tatortreiniger inzwischen mehrfach der Grimme-Preis-Jury aufgefallen ist, aber munter weiter im Regionalprogramm versendet wird. Und so klingt die Liste der erfolgreichsten ins Ausland verkauften deutschen Produktionen doch mal eher nicht so hochwertig. Kommissar Rex bleibt unangefochtener Spitzenreiter und lief in über 150 Ländern. Dahinter Alarm für Cobra 11, Derek, ein Fall für zwei, die Vorabendserie Türkisch für Anfänger und, naja, Medikopter 117. Da der deutsche Markt auf diese Probleme bisher keine Antwort gefunden hat, kämpfen interessante Formate wie eben Im Angesicht des Verbrechens oder der Tatortreiniger regelmäßig ums Überleben, während der Kriminaldauerdienst abgesetzt ist oder Zeit der Helden nicht in eine weitere Staffel geht. Und solange der allsonntagliche Tatort weiter durch das strenge und streng hierarchische Sender, Anstalt, Räte, Rundfunk, Gremien geflecht muss, hinkt er eben auch weiterhin den aktuellen Themen hinterher, von der teils erschreckenden erzählerischen Innovationsflaute mal abgesehen. Es fehlt der Mut zur Innovation statt dem ständigen Blick auf die Quote. Und warum dem Zuschauer sowieso nicht auch mal etwas mehr zutrauen?
Wahrscheinlich ist es aber dieser suboptimale Zustand des hiesigen Fernsehens, der zu einer durchaus verklärten Idealisierung des stets als Vorbild gehandelten US-amerikanischen Systems geführt hat. Denn auch dort wird nicht alles frei von wirtschaftlichen Erwartungen und ohne Restriktionen produziert. Spielt in dem Fall konkret auf Kabelsender an. Die erste wirkliche Erfolgsserie und Prototyp des Quality TV, The Sopranos, ist daran nicht ganz unschuldig. So gestand David Simon in einem Interview, dass er durchaus darum fürchte, The Wire nicht zu Ende erzählen zu können. Ein Zitat: "The overwhelming success of The Sopranos has changed the climate of HBO. Because of The Sopranos' breakout hit status, expectations have changed. The days when a dark prison drama like Oz could survive several seasons may be coming to a close. There was no angst about ratings. It was what it was. There was a commitment to storytelling, even if it was idiosyncratic storytelling. Now I'm going up against Desperate Housewives." Das dortige Pay-TV kann Serien auch bei Mauerquote über mehrere Staffeln halten, aber das sollte nicht mit bedingungsloser Hingabe verwechselt werden. Wenn selbst ein Flaggschiff des Quality-TV wie The Wire mehrmals vor dem Ausstand, darf nicht verwundern, wenn Serien wie Enlightened, Bored to Death oder Brotherhood abgesetzt werden und Serien wie Breaking Bad oder Mad Men mit erheblicher Verspätung in die nächste Runde gehen, weil man sich bei der Finanzierung uneins ist. Die Zustände sind nicht paradiesisch, auch wenn sich das aus unserer Perspektive so anfühlen mag.
Der hohe Stellenwert, den sich Serien im US-amerikanischen Raum mittlerweile erarbeitet haben, lässt sich auch an der Verleihung von Fernsehpreisen wie des Emmys ablesen. Diese ja bereits von Thompson in seinen 12 Kriterien berücksichtigte Währung des Erfolgs kann durchaus mit der Verleihung des Oscars konkurrieren. Das mediale Interesse ist so groß wie nie zuvor und wie hoch der Einfluss relevanter Produktion tatsächlich ist, kann man Aussagen wie der von Joe Klein entnehmen, einem Journalisten der New York Times, der einst lautstark forderte, The Wire deserves the Nobel Prize for Literature. Deutsche Pendants wie der Grimme-Preis wirken dagegen eher wie ein Trostpflaster, das man Serien auf die Wunde drückt, denen aufgrund Mauerquote der Tod durch Absetzung droht.
Aber zurück zu den Serien. Um Erfolg zu haben, braucht es, wenn auch nicht unbedingt viele, Zuschauer. Und wie das Pay-TV-TV-Modell es vormacht, sollten diese am besten passioniert und aktiv in das serielle Material involviert sein. Nicht umsonst spricht man von Serien-Junkies, die einer ansteckenden Sucht anheimgefallen sind. Matthew Weiner, der Mann hinter Mad Men, formulierte diese Erfolgsformel einst so: "Wir haben mit einer eisernen Fernsehregel gebrochen. Deine Hauptfigur darf sich nicht entwickeln, sie darf nichts dazulernen, sie darf sich nicht ändern." Der durchschnittliche Serienzuschauer einer eher konventionellen Serie wie Friends schaltet 6-mal pro Jahr ein. Dieser Zuschauer will sich sofort orientieren können, sich zu Hause fühlen, deshalb muss alles so sein wie immer, wenn er auf die Fernsehbedienung tippt. Bei den Sopranos aber wird plötzlich jemand ermordet, den die Zuschauer liebgewonnen haben, und doch sonst ist alles im Fluss. Automatisch entsteht eine romanhafte Struktur. Und dadurch verändert sich auch das Zuschauerverhalten. Nicht 6-mal pro Jahr wird eingeschaltet, sondern bei jeder Folge. Aber muss es immer eine romanhafte Struktur sein, um den Zuschauer in das serielle Universum zu locken? Oder sollte eine Typologie möglicher Qualitätsserien etwas differenzierter ausfallen?
Sicherlich, diese progressiven Formate, die in ihrer Erzähl- und Distributionsart an Romane des 19. Jahrhunderts erinnern, sind die prominentesten Vertreter des Qualitätsfernsehens. Es geht hier mitnichten darum, nun Fernsehserien mit Literatur gleichzusetzen, also Quality TV als Nachfolger oder nächste Stufe literarischer Werke aufzubauen. Von Bedeutung ist vielmehr, dass Fernsehserien von Literatur lernen und etablierte narrative Muster für ihr Medium anpassen. David Simon betont diese Nähe zur Literatur, wenn er die Herangehensweise an The Wire beschreibt, Zitat: "Our model when we started doing The Wire wasn't other television shows. The standard we were looking at was Balzac's Paris or Dickens' London or Tolstoy's Moscow." Die Staffeln folgen komplexen Story-Arcs, die Figuren reifen und entwickeln sich und ziehen den Zuschauer so über einen langen Zeitraum in den Bann. Diese Form des Serials funktioniert nur in seiner Gänze. Einzelne Folgen auszulassen, hat verheerende Konsequenzen für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge. Der Rezipient muss sich an bisherige Ereignisse erinnern, um der Serie folgen zu können. Exemplarisch zu sehen etwa an den über nur 5 Folgen eingebrochenen Einschaltquoten der BBC-Serie Parade's End. So verliert aber im Umkehrschluss auch die einzelne Folge an Bedeutung. The Sopranos opened up what was possible on television, but it also limited it, so Ryan McGee, der dann schlussfolgert, dass die einzelnen Episoden nur Teil eines Installments sind und die Hierarchie klar zugunsten dieses epischen Handlungsverlaufs geordnet ist. Diese Form des seriellen Erzählens erfüllt wohl die meisten Punkte auf Thompsons Liste, aber ist dies die einzig mögliche Form von Quality TV?
Wie gesagt, McKee kritisiert, dass die einzelne Episode im Geflecht der epischen Erzählung allein genommen keinen Wert mehr besitzt. Eine Episode ist nur im Zusammenhang mit anderen Folgen interessant. Die einzelne Episode ist für sich genommen wertlos. Ja? Diese Entwicklung kreidet er den Sopranos an. Wenn man sich die Sopranos aber etwas genauer besieht, stellt man fest, dass diese Einschätzung nur bedingt greift. Jason Mitel führt in seinem Artikel "No, the Sopranos didn't ruin television" zur Verteidigung der Serie an, dass die einzelnen Folgen von den Sopranos im Gegenteil zu The Wire durchaus eigenen Wert und Charakter besitzen. Jede Episode sei wie eine Kurzgeschichte, die auch für sich alleine genommen existieren kann und kein Kapitel in einem langen Roman. Die hochgelobten Episoden College und Pine Barrens sind Belege dafür. Andere prominente Serien wie Dr. House und How I Met Your Mother nutzen eine Kombination aus Rahmen und Binnenhandlung, sodass jede einzelne Episode in sich Geschichten tragen kann, die nicht zwangsläufig den Main-Plot der Story-Arc bedienen. So ist die Charakterentwicklung von Gregory House oder Ted Mosbys Suche nach seiner zukünftigen Frau für die Serie genauso entscheidend wie die medizinischen Fälle oder Barney Stinsons Eskapaden. Diese Form des Flexidramas führt fortlaufende wie auch stagnative Elemente zu einer Progressive-Complete-Form zusammen und macht sich dabei den Umstand zunutze, dass der Zuschauer durch die Binnenhandlung einen leichteren Zugang zur Serie findet und durch die Rahmenhandlung genug Anreize geschaffen werden, der Serie loyal zu folgen.
Und am anderen Ende dieses Spektrums finden sich Serien, die stets den Status quo wiederherstellen, also am Ende einer jeden Folge wieder in den Ursprungszustand zurückfallen. Ob Homer Simpson als Astronaut, Prediger, Abschleppwagenfahrer, Boxer, Feuerwehrmann oder Musikmanager die einzelnen Folgen durchlebt, hat pauschal gesprochen keinen bleibenden Einfluss auf das Gedächtnis der Serie. Am Ende einer jeden Folge bzw. zum Anfang der nächsten ist er wieder artig im Atomkraftwerk von Springfield tätig. Diese Serien bzw. Series leben von der schier ungebremsten binnenepisodischen Erzählfreude. Und natürlich gerade Zeichentrickserien eignen sich für dieses Format, da sie nicht mit unangenehmen Begleiterscheinungen alternden Humanmaterials zu kämpfen haben. So ist die Cosby-Show durch das Heranreifen der kindlichen Darsteller dazu gezwungen, eine Rahmenhandlung zu kreieren, einfach weil ein 22-jähriger Theo Huxtable dem Zuschauer wohl kaum noch als Grundschüler zu verkaufen ist. Auch wenn die Simpsons im Zuge des Quality-TV auch am Rande Beachtung finden, ist doch zu konstatieren, dass diese Form des seriellen Erzählens nicht wirklich zum Kern des Phänomens Qualitätsfernsehen gezählt wird. Aber allein schon wegen den Simpsons darf und muss hinterfragt werden, ob die definitorische Spannbreite des Begriffs Qualitätsfernsehen nicht zumindest einer Erweiterung bedarf und damit einer Einbeziehung dieser schablonenhaften, aber keineswegs immer trivialen Status-Quo-Serien.
Neben den bisher skizzierten drei Typen, die relativ fest sind oder sich leicht fixieren lassen, gibt es natürlich noch interessante Sonderfälle, wie zum Beispiel die englische Serie Skins oder ganz aktuell die amerikanische Produktion American Horror Story. Beide Serien tauschen nach einer bzw. zwei Staffeln ihr gesamtes Schauspielerpersonal aus oder lassen die Schauspieler in neue Rollen schlüpfen. Beide Serien erweisen sich als komplexe Grenzgänger, die Staffeln als Anthologien begreifen und die trotzdem ein serielles Universum schaffen. Zudem sind für die angeführten Kategorien keineswegs als statisch zu verstehen. Serien vermögen sich durchaus dynamisch zu wandeln und erschweren somit eine eindeutige Zuordnung. Diese und andere Sondertypen sind bisher wenig beachtet worden und bedürfen sicherlich noch einiges an akademischer Aufmerksamkeit.
Ein anderer Aspekt, der zunehmend in den Fokus der Forschung rückt, ist die Vielzahl möglicher Rezeptionsarten von TV-Serien. Neben der klassischen Form, also dem Einschalten von Woche zu Woche des Fernsehers, lassen DVD-Boxsets und ein stetig wachsendes Video-on-Demand-Angebot den Zuschauern die Wahl, wann und vor allem wie sie die Serien konsumieren. Ob eine, zwei oder alle Folgen auf einmal in Form des Binge-Watchings dann, hier bestimmt der Zuschauer den Flow selbst, zumal Serien wie House of Cards ohnehin auf einen Schlag online gestellt werden.
Ja, zu einer regelrecht eigenständigen Kunstform haben sich aber auch transmediale Spin-offs der eigentlichen Serien entwickelt, die den Serial-Frame jeder Serie bilden. Neben aufwendig produzierten Intros, die sich als ästhetisch anspruchsvolle Kurzfilme deuten lassen, gibt es mittlerweile ein reiches Angebot an die Narration erweiternden Paratexten. Henry Jenkins beschreibt diese transmediale Form des Storytellings als einen Prozess, in dem die Handlung durch verschiedene mediale Kanäle transportiert wird und jedes Medium einen bedeutsamen Beitrag zur Entfaltung der Story beiträgt. Somit lassen sich die Serien nicht nur auf der horizontalen Ebene, der in der Zeit fortschreitenden Handlung interessant, sondern auch auf einer vertikalen Ebene, dem Transmedial Space, komplex gestalten. Es entstehen intermediale Verflechtungen, die auf Verschiebungen in der Wahrnehmung des Publikums reagieren und die TV-Serie in ein Hypermedia-TV-Narrative verwandeln. Applikationen, Webseiten, Minisodes, interaktive Webgames und andere Erweiterungen laden den Zuschauer ein, tiefer in das Universum der jeweiligen Serie einzutauchen und zum Beispiel die Zeit zwischen zwei Folgen oder zwei Staffeln zu überbrücken.
Diese Entwicklung wird sicher noch dadurch vorangetrieben, dass immer mehr Serien direkt für digitale und oft mobile Endgeräte produziert werden. House of Cards oder Orange is the New Black von Netflix etwa, aber auch Alpha House von Amazon werden direkt als Video-on-Demand-Serien produziert und emanzipieren sich zunehmend von dem Medium, das sie eigentlich hervorgebracht hat. Der Second Screen wird langsam zum First Screen. Eine wahrscheinlich kontroverse Frage für die Zukunft muss deswegen wohl lauten, ob es sich denn dabei überhaupt noch um Fernsehserien handelt.
Mit der globalen Verfügbarkeit von TV-Serien geht auch ein interessantes philologisches Phänomen einher, denn Serien, so der Tenor, schaut man in der Originalsprache. So betitelt Mark Jones seinen Artikel über Le Revenant im englischen Guardian sehr treffend mit How British TV Viewers Came to Lose Their Fear of Subtitles. Und auch hierzulande scheint eine der letzten Bastionen deutscher Beharrlichkeit, die stete Synchronisation ausländischer Formate, ins Wanken zu geraten. Denn die TV-Sender reagieren auf dieses neue Bedürfnis ihrer Zuschauer. Spartensender wie ProSieben Max zum Beispiel bieten die Serien auch im Original an. Ulrike Klode sieht darin eine kleine Revolution. Endlich traut sich ein deutscher, frei empfangbarer TV-Sender, eine US-Serie im Original zu zeigen. Wenn ich ein Werk in der Originalsprache rezipiere, bekomme ich es so, wie der Erschaffer es gewollt hat. Und ich kann es selbst deuten, ohne Mittelsmann. Wie weit diese Entwicklung gehen wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall ist es ein Schritt in die richtige Richtung.
Und eines steht fest, die Geschichte der Fernsehserie, sie ist noch nicht zu Ende erzählt. Die Forschergemeinde ist längst noch nicht übersättigt, aber dennoch sind noch viele Fragen unbeantwortet. Und das ist auch gut so, denn offene Enden regen ja bekanntermaßen zum Nachdenken an. Jeder, der das Finale der Sopranos gesehen hat, weiß um die Wahrheit dieser Worte.
Ich weiß nicht, ob ihr es verstehen konntet. Am Ende plärrt die Jukebox Don't Stop. Tony Soprano schaut hoch und dann Abblende. Bühne frei für die wildesten Interpretationen. Jonas Nesselhauf und Markus Schleich haben die letzten Sekunden der letzten Sopranos-Folge an das Ende ihres Vortrages gesetzt. Die Geschichte der guten TV-Serien ist noch nicht auserzählt, meinen und hoffen sie. Die beiden Literaturwissenschaftler haben ihren Vortrag Watching Too Much Television – 21 Überlegungen zum Quality TV im 21. Jahrhundert am 30. September 2013 in Saarbrücken gehalten. Und zwar anlässlich der Tagung Quality Television, die narrative Spielwiese des 21. Jahrhunderts. Morgen wollen wir dann gleich zwei weitere Vorträge von dieser Tagung senden. Der eine widmet sich der Serie The Wire und der andere nimmt Serienanfänge in den Blick. Morgen Abend um 6:05 im Hörsaal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend vor dem Fernseher, mit einer Qualitätsserie vielleicht, gerne aber auch hier im Club der Republik auf D-Radio Wissen oder eben da, wo ihr euren Samstagabend verbringen wollt. Katja Weber sagt Tschüss, bis morgen.
D-Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dradiowissen.de.